Was für eine Freude ist es, hier zu stehen und zu euch zu kommen. Ich habe junge und alte Männer und Frauen getroffen, die Jesus nachfolgen möchten. Halleluja! Und manche, habe ich schon munkeln gehört, denken, ja, da kommt so ein Mann, der alles perfekt macht und immer blockt, große Familie hat, arbeitet, predigt und was sonst noch. Und ich war so dankbar, in dieser Zeit mit euch ein Stück meines Lebens und meines Kampfes zu teilen. Und ich bin heute Morgen auch unter euch als Kampfgenosse, um dass wir uns gemeinsam an dem ausrichten, dem wir nachfolgen. Und ich bin so glücklich darüber, dass mir heute einige junge Leute Freude gewünscht haben für die Predigt. Und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als Gottes Wort aufzuschlagen. Ich predige nicht mich selbst, sondern ich habe eine herrliche Botschaft und wir schlagen zusammen auf 1. Samuel Kapitel 8. Ich lese diesen Text im tiefen Bewusstsein, dass Gott sein Wort segnen wird, dass es nie ohne Auswirkungen bleibt. Und ich muss hinzufügen, zum Segen oder zum Schaden. Und ich wünsche, dass es für euch zum Segen heute wird. 1. Samuel 8. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia. Die waren Richter in Beersheba. Kurze Klammerbemerkung, das war ganz im Süden des Reiches oder des Landes. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden. Und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll, wie sie es immer getan haben. Von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. So höre nun auf ihre Stimme, doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, das einen König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Und er sprach: Das Recht des Königs wird sein, der über euch herrschen wird, eure Söhne wird er nehmen und für sich einsetzen, auf seinen Streitwagen, bei seiner Reiterei und damit sie vor seinem Wagen herlaufen. Und um sie sich als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 zu bestellen und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter aber wird er nehmen und sie zu Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ich euch erwählt habe, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach: Das macht nichts. Es soll dennoch ein König über uns sein, damit wir seien wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und von uns herziehen und unsere Kriege führen. Da nun Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, redete er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Und Samuel sprach zu den Männern von Israel: Geht hin, jeder in seine Stadt. Wir wollen sein wie die anderen, habe ich diese Predigt überschrieben. Und am Anfang dieser Predigt möchte ich gerne kurz zeigen, wie ich selber jeweils einen solchen Bibeltext lese. Ich möchte Sie gerne anregen, in dieser Woche die ganze Hälfte des 1. Samuel-Buches zu lesen, auf dem Hintergrund dessen, was wir heute aus Gottes Wort sehen. Ich nenne diese Predigt darum eine kursorische Predigt, das heißt, ich verfolge einen großen Kurs. Manchmal ist es gut, etwas auf Abstand zu gehen und mal zu gucken, wohin nimmt denn das Ganze seinen Verlauf? Und genau das tun wir heute. Wir gehen etwas auf Abstand, sehen uns ein Stück der Geschichte Israels an und fragen uns, welchen Verlauf nahm sie? Darf man das? Ja, Paulus, schlagen Sie mit mir Apostelgeschichte 13 auf, hat genau dies gemacht in einer Predigt, die er in einer Synagoge gehalten hat. Im Neuen Testament steht das in Apostelgeschichte 13. Und im Verlauf dieser Predigt hat er genau diesen Weg in den Blick genommen aus dem Alten Testament. Und es ist wichtig für uns, wenn wir das Alte Testament lesen, dass wir auch uns jeweils einstellen mit dieser Sichtweise. Apostelgeschichte 13 steht ab Vers 17, dass Paulus diese Predigt beginnt damit, dass er mit der Erwählung von Gottes Volk Israels beginnt, ihrer Fremdlingschaft in Ägypten, ihren Gang durch die Wüste, dem Einzug in das Land. Und dann steht in Vers 20, und danach, während etwa 450 Jahren, das ist eine rechte Zeitspanne, gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Und genau davon, von dieser Zeit haben wir heute Morgen gelesen. Und dann geht es weiter, und von da an begehrten sie einen König, 1. Samuel 8, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der all meinen Willen tun wird. Da geht er ganz kursorisch durch die Geschichte Israels und jetzt kommt der Höhepunkt, dorthin führt alles, Vers 23, von dessen Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Saul, David, Jesus. Und genau mit dieser Blickrichtung blicken wir jetzt auf diesen Abschnitt im ersten Buch Samuel. Und ein zweites, was ich immer tue, nachdem ich mir diese Blickrichtung vor Augen geführt habe, ist, dass ich mich frage, und das mache ich mit meiner Familie auch immer, was ist denn das große Thema innerhalb dieses Abschnitts? Was ist das große Thema? Und ich habe es hier Ihnen angegeben. Es ist mit einem links mit einem Pfeil versehen, die sogenannte Bundestreue bzw. Untreue. Was meine ich damit? Das Volk trat in einen Bund ein, lesen wir in den Mosebüchern, und sie bekannten dort ganz vorschnell, dass sie diesen Bund halten würden. Und Mose kündigte ihnen dann am Ende, im fünften Buch Mose an, ihr werdet es nicht halten können. Und die ganzen Bücher dann ab 1. Samuel, die zwei Samuel-Bücher gehören in der hebräischen Bibel zusammen und die beiden Königsbücher auch, zeigen dann auf, hat sich Israel in seiner Geschichte an diesen Bund gehalten oder nicht? Das ist das große Thema. Und wir bewegen uns jetzt auf diesem Abschnitt. Und wenn wir auf diesen Abschnitt blicken, dann etwas näher hinzoomen, dann fällt noch was Drittes auf. Ich habe die erste Hälfte von 1. Samuel immer wieder gelesen und mich dann gefragt, wie entfaltet denn der Autor hier diese Geschichte? Wie zeigt er sie auf? Wie beschreibt er sie? Und er beschreibt sie, wir haben gestern von Hefegebäck, von Zopf gesprochen, in der Schweiz haben wir Hefegebäck, wir backen jeden Samstag Zopf als Familie, 3,8 Kilo, wir sind sechs Männer und eine Frau. Ich habe 5 Söhne. Und diese Zopf haben 2 Stränge. Die muss man, hat Vitus gut erklärt, kunstvoll übereinander legen. Und genauso ist 1. Samuel 1 bis 5, das ist wie ein Zopf mit 2 Strängen. Die 2 Stränge der Familiengeschichte und der Volksgeschichte werden kunstvoll ineinander verwebt. Wir sehen 2 Familiengeschichten, die engstens mit der Volksgeschichte zusammenhängen, nämlich die erste Familiengeschichte ist Eli, der Hohepriester mit seinen beiden Söhnen. Und der wird gegenübergestellt dem Samuel. Und interessanterweise in 1. Samuel 8 haben wir gelesen, der hat auch 2 Söhne eingesetzt. Ganz interessante Parallele. Familiengeschichten. Und das wird dann der erste Punkt meiner Predigt sein. Familie und das Thema Führung. Das ist der eine Strang des Zopfs. Und der andere Strang des Zopfs ist dann die Volksgeschichte. Wir sehen, dass diese Familiengeschichten der Führer eng verbunden waren mit der Volksgeschichte. Und auch dort gibt es ein Kontrastbild in diesem ersten Teil. Es ist der Kontrast zwischen Gottesdienst und Götzendienst. Gottesdienst und Götzendienst. Und das ist der Zopf von 1. Samuel 1 bis 15. Das tue ich immer wieder, wenn ich die Bibel lese. Und darum bin ich so begeistert, einfach jedes Mal, wenn ich wieder ein Buch beginne, immer wieder zu gucken, was passiert da? Etwas auf Distanz zu gehen und zu gucken, was ist denn da? Was passiert da? Und jetzt blicken wir noch auf dieses Kapitel, 1. Samuel 8 kurz. Was passiert denn da? Es gibt einen Hintergrund in den Versen 1 bis 3, wo steht, dass da was passierte, was Samuel nicht voraussah. Er war alt, steht ganz ausdrücklich 2-mal, und wir haben schon mal von einem Mann gelesen, der alt war. Eli war auch alt, steht auch. Und Eli war nicht nur alt, er war auch noch blind und schwer. Steht ganz ausdrücklich in 1. Samuel 4. 2 alte Führer und ihre nächste Generation, parallel nebeneinander. Und die Ältesten kommen zu Samuel und sagen ihm, Samuel, da stimmt was nicht mit der nächsten Generation und wir haben auch die Lösung bereit. Und als das Volk ihm dann dies berichtet, sehen wir kunstvoll in diesem Kapitel 3 Wege, 3-mal. Das Volk geht zu Samuel. Samuel geht nicht zum Volk, ganz wichtig, sondern zu Gott, er betet. Gott sagt Samuel, was Sache ist, überraschend. Er sagt, hör auf sie und warne sie. Und Samuel geht wieder zum Volk und sagt, ich warne euch. Das Volk sagt zu Samuel, ist uns egal, wir machen es trotzdem. Das muss ihn geschmerzt haben. Und Samuel geht wieder zu Gott und Gott sagt, hör auf sie. Und das Samuel sagt dem Volk, okay, ich mach's. Dreimal hin und her. Manchmal überlesen wir solche Texte viel zu schnell. Es ist sehr kunstvoll angeordnet. Und jetzt komme ich zu diesen beiden Punkten. Ich möchte in einer Predigt diese Wahrheiten zuerst auf mein und gleichermaßen auf euer Leben anwenden jetzt. Ich habe gesagt, es sind zwei Punkte. Das erste betrifft die Orientierung nach außen. Da geht es um die Führung. Und der zweite Punkt ist die Orientierung nach innen. Und da geht es um den Götzendienst. Das sind die beiden, habt ihr gemerkt, diese beiden Zopfstränge, ne? Von 1. Samuel 1 bis 15. Ich beantworte die Frage, warum biedern auch wir Christen uns oftmals dem Zeitgeist an? Analog zu dem Begehren des Volkes zu sein wie die anderen. Das war ja ihre Begründung am Schluss. Wir wollen sein wie die anderen. Warum? 1. Samuel gibt uns zwei Antworten. Die erste ist die Orientierung nach außen. Das erste ist die Führung. Wie orientierten sich die Menschen? Ich habe euch ein Blatt mitgegeben, damit ihr das besser mitverfolgen könnt. Ich habe auch mehr Stellen angegeben, die ich jetzt lesen werde. Lest das genau nach und prüft, ob ich euch in Käse erzähle oder ob es wirklich so steht. Das ist wichtig. 1. Samuel beginnt mit der Führung von Eli und seinen Söhnen, die seiner Führung widerstrebten. Und ich möchte zwei Verse lesen aus dem 1. Samuel. Das erste ist 2, Vers 29. Ich lese nur das heute Morgen, wie Gott diese Situation zwischen Eli und der nächsten Generation beurteilte. In 2, Vers 29 steht, Gott spricht zu Eli, dem hohen Priester, dessen Söhne ungehorsam waren, du ehrst deine Söhne, und jetzt kommt's, mehr als mich. Im Hebräischen heißt Ehren Gewicht geben. Das hat mit diesem wortgeschichtlich mit dem zu tun. Und das ist so wie ein Bild der Waage. Er sagt im Prinzip, du hast den deinen Söhnen und ihren Wünschen zu viel Gewicht gegeben. Krass. Du hast deine Söhne vergöttert. Und da steht noch was in Kapitel 3, Vers 13. Am Schluss sagt Gott zu Samuel, zu Eli, wie war denn dieses Gewicht? Wie, warum ist dieses Ungleichgewicht entstanden? Da steht, er hat ihnen nicht gewährt. Er hat ihnen nicht gewährt. Das war das Problem von Eli, dem alten, blinden, schweren, aber doch eigentlich auf Gott ausgerichteten Hohepriester, der am Ende seines Lebens als machtloser Vater dasteht und am Schluss auf dem Stuhl zusehen muss, wie ihm alles entgleitet. Wie wirkte sich diese falsche Gewichtung, jetzt haben wir das andere Zopfstück, auf das Volk aus? Ganz spannend. Kapitel 4, Vers 3. Wenn dann Drucksituation kommt, und es kommt Drucksituation in Gottes Volk, in unsere Familien, in unsere Gemeinden, auch damals war es so, die Philister bedrängten vom Gazastreifen her das Volk sehr stark. Es kam zum Kampf. Sie haben einen ersten Kampf verloren und sie gehen zurück ins Lager und besprechen sich, was machen wir jetzt nach der Niederlage? 4 Vers 3 kommen sie auf die Idee, lasst uns die Bundeslade des Herrn zu Silo holen. So quasi wie als Glücksbringer, kommt es mir fast vor, oder so als so wie als Maskottchen fast, das man ins Stadion trägt und so, und jetzt wenden wir noch das Spiel. Und dann heißt es, Vers 4, dass das Volk nach Sila sendet, die Bundeslade holt, und dann steht in 4, Vers 4 am Schluss, die beiden Söhne Elis waren dort bei der Bundeslade. Schaut ihr, wenn Führer, die nicht führen, die Ideen einfach stützen, dann geht's ins Out. Das zeigt hier der Text ganz deutlich. Sie kommen dann ins Lager und das Volk jauchzt und sagt, jetzt sind wir gerettet, unser Maskottchen ist da. Und sie rennen in eine riesige Niederlage, die darin endet, dass Gott zu seiner Ehre kommt. Lest mal die Kapitel 4 bis 6. Also aus dieser Führungslosigkeit kommt eine falsche Selbsteinschätzung, die gestützt wird von zwei Männern, die im Kampf umkommen, den Söhnen Elis, die nur auf sich selbst schauten. Und das Krasse ist, das hat mich sehr bewegt, ich habe es auch mit meiner Familie diese Woche geteilt, ist, als Samuel dann alt geworden war, der ebenfalls vor dem Herrn lebte und vom Volk sogar die Bestätigung bekam, lesen wir es in Kapitel 12, Vers 3, er holte Rechenschaft vom Volk ein, 12, Vers 3, als er alt geworden war, hier bin ich, legt Zeugnis ab gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Ochsen habe ich genommen? Wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wen habe ich misshandelt? Von wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, dass ich ihm zuliebe ein Auge zudrückte? So will ich es auch euch erstatten. Und das, die Antwort von ihnen war, du hast uns nie übervorteilt, noch unterdrückt, noch von jemandes Hand irgendetwas genommen. Sie sagten, wir können dir ein tadelloses Zeugnis ausstellen. Wie krass muss es für diesen Mann gewesen sein, dass am Ende seines Lebens er ebenfalls zwei Söhne einsetzte, die von denen steht, zweimal, sie wandelten nicht in seinen Wegen. Krass. Führung. Führung der nächsten Generation. Das Volk Gottes war äußerlich destabilisiert unter diesem Druck der Feinde durch fehlende und fehlgeleitete Führung. Das sehen wir in diesem Samuelbuch. Das ist der eine Zopf. Und jetzt frage ich Sie, wir wenden diesen Text jetzt genau heute, an diesem Sonntag, im 21. Jahrhundert auf uns an. Und ich frage mich und ich frage euch heute, wer prägt dich? Welche Führer prägen dich? Auf wen hörst du? Und auf wen hörst du nicht? Das ist genauso wichtig. Auf wen hörst du nicht? Manchmal sind es ja nicht die nahen Gestalten, auf die wir schauen, sondern heute in dieser Parallelwelt der sozialen Medien können wir ganz gut unsere Sehnsüchte, unsere Führer dort suchen, wo wir das Gefühl haben, wenn jemand weit weg von uns ist, die sind perfekt. Das ist unser Maskottchen. Gefährlich. Verlass dich nicht auf deine Trugbilder von Führern, die weit weg sind, sondern suche dir Menschen, die Christus nachfolgen. Das ist die Anfrage an uns aus diesem Text. Das Priestertum hat komplett versagt durch diese beiden Generationen. Sowohl die Söhne Elis wie die Söhne Samuels haben versagt. Und das Volk wollte nachher eine politische Führung, sehen wir in 1. Samuel 8. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Es gab nicht nur die Orientierung nach außen, sondern es gab auch die Orientierung nach innen. Und die ist viel weniger offensichtlich in diesem Text. Das ist der Götzendienst. Der Götzendienst des Volkes, habe ich so bezeichnet, ist eigentlich die Hintergrundmusik der gesamten Nationalgeschichte. Es ist so was, wie wenn du, es gibt Menschen, ich habe das gar nicht gerne, die den ganzen Tag Hintergrundmusik laufen lassen. Das irritiert mich. Aber es gibt viele, die sagen, sie können nicht ohne leben. Und so konnte das Volk eigentlich scheinbar nicht ohne seine Götter leben. Zwei Beispiele, ich habe es euch in die Stellen angegeben. Bei Jakob, an einer entscheidenden Stelle sagt er plötzlich, und jetzt, bevor wir überhaupt wieder weitermachen können, entsorgt bitte noch eure Götter. Dann dachte ich mir, okay, die hatten offenbar alle Götter. Und das war auch bekannt und akzeptiert und so zwischendurch musste man die mal entsorgen. Und dann am Schluss von Josua auch, plötzlich taucht so auf, Josua sagt, hey, seid ihr überhaupt nach Ägypten gekommen seid, habt ihr immer Götter gehabt? sagt er so nebenbei in Josua 24, lest das mal nach. Offenbar war es die Hintergrundmusik dieser gesamten Geschichte. Und genau das ist auch in der ersten Hälfte des Samuel-Buches immer wieder sichtbar. Ja, wo? Ich lese einige Verse, ich habe sie euch auch notiert. 1. Samuel 7, Vers 3 steht, als das Volk unter Druck zu Samuel kommt, steht, tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. Ah, okay, die hatten immer noch Götter. Und er sagt, das Erste, was wichtig ist, dass du eure Götter entsorgt. Oder lest mal 1. Samuel 8, Vers 8, wir haben es vorher gelesen. Da sagt Gott, sie haben mich verworfen, wie sie es immer getan haben, und sie haben sich bis zu diesem Tag verlassen und anderen Göttern gedient. Da haben wir sie wieder, diese Götter, denen sie dauernd dienten. 8, Vers 8. Und in 1. Samuel 12, so in der Abschlussrede von Samuel, taucht es nochmal auf. 12, Vers 23, nein, Vers 21 ist es. Da fordert er sie auf und sagt, weicht nicht ab zu diesen nichtigen Götzen. Und da kommt ein ganz, ganz wichtiger Nachsatz. Das könnt ihr euch in den Küchenschrank hängen. Kühlschrank, Entschuldigung, Kühlschrank, könnt ihr euch ranhängen. Das wäre mal ein guter Satz. Da steht nämlich, sie nützen euch nichts und können euch nicht erretten. Oh, wenn wir uns das nur ganz dick, nicht nur hinter die Ohren, sondern überall hinschreiben. Gewisse wollen sogar tätowieren. Nein, das habe ich nicht, dass ihr danach sagt, Hanne hätte jetzt dazu aufgefordert, ich finde es nicht schön. Sie nützen euch nichts und können euch nicht erretten, denn sie sind nichtig. Das ist der zweite Strang. Götzendienst nach innen. Das hat die Geschichte des Volkes begleitet. Wir sehen also zwei Dinge. Die äußere Orientierung an Führern, die auf sich selbst schauten. Das führte ins Out. Und das zweite ist die innere Orientierung an Götzen. Das ist die Antwort auf die Frage, warum wir sein wollen wie die anderen. Es ist eine Herzensangelegenheit. Und es ist heute noch genau das Gleiche. Warum biedern wir uns an, wenn wir nach außen uns an den falschen Menschen ausrichten und wenn wir uns nach innen an unseren Göttern ausrichten? Sie nützen nichts und sie können nicht retten. Das ist die Botschaft des ersten Teils von 1. Samuel mit diesen zwei Zopfsträngen. Anfrage an uns, auf diesen zweiten Teil bezogen: Was sind meine aktuellen Götzen? Und denken wir nicht zu schnell an materielle Dinge, es kann natürlich gut sein. Ich glaube, wir leiden heute ganz besonders unter Gefühlsgötzen. In unserer psychologisierten Gesellschaft sind wir darauf trainiert, auf uns selbst zu gucken und unsere Gefühlslage absolut zu setzen und alles nach dem auszurichten. Unsere Kindererziehung, unser Geschäftsleben, alles entscheidet sich an der Frage, passt es mir oder passt es mir nicht? Stimmt es für mich gefühlsmäßig oder stimmt es für mich gefühlsmäßig nicht? Das ist Götzendienst. Das ist Gefühlsgötzendienst. Oh, es ließe sich viel dazu sagen, ich frage mich heute, leiden wir unter Gefühlsgötzendienst? Deine Gefühle, meine Gefühle werden mich nicht retten. Sie nützen nichts, sondern sie fressen uns auf. Sie können uns nicht retten. Das ist die Botschaft des ersten Samuelbuches, erster Teil. Und jetzt habe ich gesagt, ich mache zwei Punkte. Und jetzt kommt nämlich die Auflösung im dritten Punkt. Den habe ich noch nicht angesprochen. Es gibt in der Bibel nie nur die Seite der Diagnose, also dem Hinschauen, was wirklich der Grund ist, das gibt es sehr wohl, die Bibel sagt es uns, sondern es gibt immer auch und gerade im Alten Testament den Hinweis auf die Lösung. Und das ist genial. Ich befürchte manchmal, dass wir Christen dazu neigen, zu wenig genau auf die Diagnose zu gucken. Ohne richtige Diagnose auch nicht das Erkenntnis der wahren Lösung. Und die Lösung dieses ersten Samuel-Buches hat eine klare Richtung. Paulus sagt es in Apostelgeschichte 13, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht, steht in 13, Vers 14. Das wird zitiert in Apostelgeschichte 13 und nachher direkt in dem Anschluss auf Jesus bezogen. Auch David konnte die Probleme des Volkes nicht lösen. Nicht dauerhaft lösen. Auch er nicht, weil es nur einen Retter gibt. Und dieser Retter ist Jesus selbst. Und wir haben ihn besungen am Anfang dieser Predigt. Ist das alles? Ist das die Zielrichtung? Ja, es ist die Hauptzielrichtung. Und wenn wir jetzt aus dieser Perspektive sehen und uns überlegen, finden wir auch Führer, die das Volk in diese Richtung führten, zu diesem Retter hin, dann können wir die Frage beantworten und sagen, ja. Ich weise auf eine Figur hin, man könnte jetzt noch auf Samuel kommen, aber das möchte ich nicht, um es nicht noch komplizierter zu machen. Ich möchte auf einen Mann hinweisen, der nach dieser Situation, dass das Volk desorientiert war durch fehlende Führung und destabilisiert war durch Götzendienst, plötzlich Gott Glauben schenkt und mutig vorangeht. Wir lesen noch aus 1. Samuel 13, die Verse 20 und 21. Die Situation hat sich durch die fehlende Führung und den Götzendienst so zugespitzt, dass das der Gipfel war dieses 1. Samuel-Buches und auch so der Traurigkeitspunkt, der Traurigkeitsdruckpunkt, 1. Samuel 13, Vers 20. So musste ganz Israel zu den Philistern hinabgehen, wenn jemand seine Pflugschar, seinen Spaten, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen hatte, wenn die Schneiden an den Pflugscharen, an den Spaten und den Gabeln und den Beilen abgestumpft waren und um die Ochsenstachel gerade zu richten. Und so kam es, dass am Tag der Schlacht weder Schwert noch Speer zu finden war in der Hand des ganzen Volkes. Was für ein krasser, trauriger Höhepunkt dieses ersten Hälfte des ersten Samuel-Buches. Am Schluss hatten die Menschen, das Volk Gottes, keine Werkzeuge zur Schlacht mehr. Und genau das ist die Folge, wenn wir unseren falschen Führen ausrichten und diesen Götzendienst weiter dulden. Am Schluss haben wir keine Instrumente mehr, um den Feind zu widerstehen, wir werden umgeblasen. Das war die Situation in 1. Samuel 13. Samuel hat sie schon vorhergesagt. Und dann gibt es zum Glück das 14. Kapitel. Da steht vom Sohn von Saul, wieder Familiengeschichte, da steht von ihm, und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach, komm. Och, ein wunderbares Komm. Ich habe es Violett angestrichen bei mir. Das ist die Antwort des Glaubens. Komm, wir machen uns auf und gehen hinüber. Und er sagt in Vers 6, komm nochmals. 14 Vers 6, lasst uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht, Achtung, vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht so schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Da gab es einen, dem dieser Gott Glauben geschenkt hatte. Und auch wenn das ganze Volk ohne Waffen irgendwo in den Höhlen kauerte, so steht es in 1. Samuel 13, sagt er, wir gehen raus. Aber nicht einfach tollkühn, sondern er sagte, vielleicht. Er war sich dieser Abhängigkeit von diesen drei einen Gott bewusst. Und ich wünsche es euch, dass in eurer Mitte solche Männer und Frauen aufstehen, die sagen, komm, wir gehen raus aus den Löchern. Wir vertrauen auf diesen Gott, auch wenn wir wissen, es könnte uns alles kosten. Das ist die Antwort des Menschen, der dem wahren Führer nachfolgt und die Priorität des Herzens richtig gesetzt hat. Richtige Orientierung nach außen und richtige Orientierung nach innen bedeutet ein Neuanfang. Das ist die unglaubliche Botschaft. Und so erweckt der wahre Retter Führer nach seinem Herzen, die das Volk retten. Wir haben uns angeschaut, die Frage, warum biedern wir uns an? Warum wollen wir sein wie die anderen? Wir haben gesehen, dass wenn wir uns an den falschen Menschen ausrichten und gefragt, wer sind das bei mir? und wenn wir unsere Götzen tolerieren nach innen. Das führt mich zu drei Fragen. Und er merkt, ich mache immer wieder Wiederholungen. Es geht jetzt immer um diese Punkte. Drei Dinge zur Anwendung. Zur Anfrage habe ich es genannt und auch vielleicht, oder ich hoffe es, zum Bekenntnis. Das erste ist, werde dir bewusst, woher keine Hilfe kommt. Das erste ist, werde dir bewusst, woher keine Hilfe kommt. Wie es Jeremia zum Volk sagte später, hat je ein Heidenvolk die Götter gewechselt, die doch nicht einmal Götter sind, aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Werde dir bewusst, woher keine Hilfe kommt. Da hilft uns 1. Samuel dazu. Das zweite, orientiere dich an Männern und Frauen, die dich zu Christus führen. Orientiere dich an Männern und Frauen, die dich zu Christus führen. Und ich merke, in dieser Gemeinde hat es solche Männer und Frauen. Und dann können wir sagen, ich sage es mit Richter 5, eine andere krasse Situation, wo Führungslosigkeit da war. Da wird im Lob, im Dankgebet gesagt, dass Führer anführten Israel, dass ich das Volk willig zeige, dafür preist den Herrn. Betet ihr für eure Führer, für eure Männer und Frauen, dass sie bewahrt bleiben, wenn sie euch zu Christus führen? Ich kann euch sagen, diese Männer und Frauen sind arg unter Beschuss. Also orientiere dich an geistlichen Männern und Frauen, die dich zu Christus führen. Und das dritte ist, entsorge deine Götter heute. Entsorge deine Götter heute. Mir ist die Stelle in den Sinn gekommen, weil ich gerade bei Apostelgeschichte war. Ihr merkt, ich habe viele Stellen heute zitiert. Ich habe es euch alle angegeben, damit ihr sie nachlesen könnt. Und da gab es den Moment in Ephesus. Ephesus hatte Stadtgötter, die lebten sogar davon, von diesen silbernen Göttern. Und vielleicht hat Unna ja auch seine Götter, keine Ahnung. Es scheint mir, dass auch jede Zeit und jedes Volk und manchmal sogar jede Familie seine Götter hat. Begebt euch auf Götzensuche und beginnt sie zu entsorgen. Bittet auch den Herrn, dass er sie euch zeigt. Und es steht dort in Ephesus, viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatte, trugen die Bücher zusammen, diese Zauberbücher, und verbrannte sie vor allen. Sie machen es öffentlich. Sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Sagen wir, ja, ja, radikal, ne? Aber lest mal, was dann steht, was die Folge davon war. Und das wünsche ich mir für hier EFG Unna Königsborn. Ich wünsche mir, dass euch das passiert, dass ihr euch auf Männer und Frauen ausrichtet, die euch zu Christus führen, dass ihr eure Götter entsorgt, was in Apostelgeschichte 19, Vers 20 steht. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Das ist mein Wunsch, mein Gebet. Und ich bitte euch aufzustehen, dass wir das gleich formulieren können miteinander. Bitteschön. Dein Wort ist mächtig zu verderben und zu retten. Du stellst uns durch dieses erste Sammelbuch vor die Tatsache, dass der alte Haniel und wer auch immer hier ist, dazu neigt, sich an Menschen zu orientieren, zum Beispiel im Defizitblick. Ich bin nicht wie der oder ich möchte so sein wie die. Lass uns reorientieren auf dich und auf Männer und Frauen, die mich zu dich führen. Und du weist uns darauf hin, 1. Samuel, dass zu jeder Zeit, in jedem Land, in jeder Stadt und in jeder Familie es Hausgötter gibt, die nicht helfen und nicht nützen, sondern am Schluss in die Abhängigkeit führen. Gib du den Mut, Götter zu entsorgen, auch in dieser Gemeinde. Gib sie auch in die Familien den Mut, Götter zu entsorgen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen darum, dass sich dein Wort ausbreitet und dass es wächst, hier durch dein Volk hier in Unna. Amen.